Auch wenn wir uns schon gesehen haben, funktioniert?
Jawohl.
Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Aber vielleicht ist dir heute Morgen etwas hier aufgefallen. Ja, sind viele Leute hier, aber ein Teil der FCG-Family fehlt. Und das hat einen guten Grund. Unsere Rangerleiter sind gerade auf dem Rangerleiter-Wochenende. Und ich war gestern mit ihnen oder habe mit ihnen gestern viel Zeit verbracht, habe nochmal schnell einen Schnappschuss gemacht. Sind nicht alle drauf? Nämlich, du fehlst, haben die Leiter gesagt. Das soll ich euch ausrichten. Also ich soll euch ganz liebe Grüße senden und darf dich nochmal ermutigen. Hey, schau mal auf dein Herz. Wir haben eine wunderbare nächste Generation, sei es Kinderkirche, Ranger, Jugendarbeit. Vielleicht hat Gott dort...
Ja, geht nicht? Okay. Ihr wisst, wie gern ich das Mikrofon mag hier, aber kriegen wir hin. Also auf jeden Fall soll ich euch ganz liebe Grüße aussenden und ja, vielleicht hat Gott auch dort für dich einen richtig guten Platz vorbereitet. Dann darf ich dich noch einladen, nochmal ganz persönlich. Hoffentlich hat dein Teamleiter dich schon eingeladen. Liebe Käthe, ich habe es leider vergessen, deswegen geht die Einladung auch ganz persönlich an dich. Wir feiern am 14. November haben wir unser Mitarbeiterfest. Wir wollen einfach miteinander feiern, was Gott Großes in unserer Gemeinde tut und dass er uns ganz normale Menschen dazu gebraucht. Also falls du noch keine persönliche Einladung erhalten hast, du dich aber hier in die Gemeinde investierst, wie und in welchem Umfang auch immer, wenn du dich angesprochen fühlst, hey, sei herzlich eingeladen, wir wollen dieses Jahr mit dir gemeinsam feiern, sei also liebend gerne dabei. Falls du noch Uhrzeit brauchst und so, findest du alles am Infopoint. Jetzt möchte ich noch beten. Jesus, wie gut ist es, in deinem Haus zu sein. Wie gut ist es, miteinander unterwegs zu sein, zusammen dich groß zu machen und uns auf dich auszurichten, Herr. Ich danke dir für dein Wort, das voller Leben ist, weil du darin sprichst. Und ich möchte dich ganz besonders für die heutige Predigt bitten, Herr, dass du mir ganz viel Gnade schenkst, Herr, dass das rüberkommt, was dein Wort sagt, was dir heute Morgen auf dem Herzen liegt für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du ja unsere Herzen weit dafür machst, für deine guten Gedanken. Amen. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du gerade steckst, aber hast du schon mal über Hausbau nachgedacht? Ich möchte mir mit dir das mal heute Morgen vorstellen. Dein Traumhaus. Natürlich ein Einfamilienhaus, ne? So sind wir Deutschen, wir wollen Einfamilienhaus. Vielleicht stehst du auf Bauernhofhaus, dann darf es auch das sein. Du hast die schönsten Fenster, die schönsten Klinkersteine. Du hast die schönste Küche aus dem Katalog dir ausgesucht. Natürlich ein großes Wohnzimmer, wunderbarer Esstisch, wo du mit mir gemeinsam deinen Kaffee schlürfst. Und du kannst jetzt so noch ganz viel weiter spinnen, wie dein Traumhaus aussieht und alles ist perfekt. Hast du es vor Augen? Nur eins nicht. Dein Fundament. Du hast dieses Ding auf Sand gebaut. Und wir alle wissen, wer in Oldenburg lebt, was passiert, wenn es hier mal regnet, oder? Wenn hier mal Sturm kommt, nichts bleibt mehr übrig. Und die Frage wird kommen, wie konntest du dein Haus auf Sand bauen? Jeder, der von dieser Geschichte Wind bekommt, wird dir diese Frage stellen. Sowas ist nicht in der Lage, ein Haus zu tragen. Und du denkst dir natürlich, Daniel, beim Haus ist das uns klar. Aber wie sieht es aus mit deinem und meinem Leben? Worauf steht dein Leben? Worauf ist es aufgebaut? Genau um diese Frage soll es heute gehen. Und diese Frage bewegt der Römerbrief. Der Römerbrief. Wir starten eine neue Reihe. Und wir, vielleicht bist du ganz neu hier, wir verstehen uns eine Gemeinde, die auf dem Wort Gottes steht. Gottes Wort ist für uns der Maßstab für unser Leben. Und natürlich macht es dann auch Sinn, dass wir uns immer mal wieder intensiver auch mal einen Brief anschauen, um zu verstehen, was hat er für eine Bedeutung? Was sagt er dir und mir, damit wir natürlich auch deren Kraft in unserem Leben entfalten? Und der Römerbrief ist ein besonderer Brief, sage ich bei jedem Brief, ne? Ihr wisst es. Aber der ist wirklich besonders, versprochen. Der ist wirklich besonders, denn du musst bewusst sein, dass dieser Brief in der Geschichte der Menschheit immer wieder die Welt verändert hat. Indem dieser Brief einzelne Menschen oder auch Gruppen das Evangelium ganz neu offenbart hat. Und einen kennen wir davon, Käthe hat es gerade eben schon erwähnt, vor 2 Tagen war nicht Halloween, vor 2 Tagen war Reformationstag. Der Tag, der eine Veränderung in der Geschichte der Christenheit gebracht hat. Durch das der Schatz des Evangeliums ganz neu wieder in den Mittelpunkt des Christentums gerückt wurde. Und unsere Hoffnung, warum wir diese Reihe haben, unsere Hoffnung ist, dass auch dieser Schatz sich ganz neu deinem Leben wieder offenbart. Der Römerbrief ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, macht ja Sinn, ne? Aber er kannte diese Gemeinde gar nicht persönlich, sondern er hat nur von ihnen gehört. Und sein Plan war es, sie zu besuchen und diesen Brief vorab zu schicken, um sie auf sein Kommen vorzubereiten. Und was hatte Paulus gehört von ihrem starken Glauben? Und doch finden sich in dieser Gemeinde, auch wie in anderen Gemeinden, herausfordernde Situationen. Weil in dieser Gemeinde Judenchristen sind, also die vorher Juden waren, und Heidenchristen. Beide haben unterschiedliche Prägungen und das kommt zu Spannungen oder bringt Spannungen. Und die Frage dieser beiden Gruppen war nun, was gilt denn jetzt? Was gilt jetzt für uns als Christen? Heute soll es um die ersten 3 Kapitel gehen. Deswegen habt ihr zum Glück heute ein bisschen Zeit mitgebracht. Aber nein, ich werde nicht alle Stellen vorlesen. Ich werde immer einzelne Passagen vorlesen. Ich werde über alle Kapitel heute sprechen. Und unser Wunsch ist es, dass wir heute mit der Predigt starten. Dass du in der Woche die Kapitel nochmal nachliest. Am besten 1 bis 5 nachlesen, denn nächste Woche geht es ab Kapitel 6 weiter. Und dass du immer wieder mit Fragen kommst. Wir wollen diesen Brief auch in unseren Hauskreisen bearbeiten, weil darin so viel Kraft liegt. Also wie schon erwähnt, geht es Paulus und diesen Brief um das Evangelium. Das Evangelium ist der Kern dieses Briefes. Und Paulus sagt, dieses Evangelium, das macht den Unterschied. Und er sagt, das ist nicht meine persönliche Meinung. Das Evangelium ist so meine Vorliebe in der Bibel, sondern er sagt, ich trete hier auf als Apostel, als Direktgesandter von Jesu Christi. Das, was ich sage, sage ich im Namen Jesu Christi. Es hat Gewicht und ist die Wahrheit. Doch was ist das Evangelium? Weißt du es? Kennst du es? Das Evangelium übersetzt bedeutet Bekanntmachung. Es ist eine feierliche Erklärung. Und deswegen wird sie auch die gute Nachricht genannt. Ich habe eine Frage für dich heute Morgen mitgebracht. Was wäre für dich heute Morgen so eine richtig gute Nachricht? Was wäre für dich eine gute Nachricht? Vielleicht endlich die Gehaltserhöhung, damit du endlich aus den roten Zahlen kommst? Die vielleicht endlich mal auch ein bisschen was gönnen kannst und nicht nur immer um die Runden kommst? Vielleicht wäre eine gute Nachricht heute Morgen für dich Genesung. Endlich dieses Leid, endlich diese Schmerzen loszuwerden. Oder vielleicht endlich eine Lösung zu finden für dein Problem, für deinen Konflikt, der schon so lange auf deinem Leben liegt. Was mag es sein? Paulus sagt nein. Die Frage nach dem Evangelium ist nicht was, sondern wer? In Römer 1, Vers 16, da sagt Paulus, es ist das Evangelium von Christus. Um ihn geht es, nicht um dich und mich. Es wirkt sich aus auf unser Leben, aber in ihm liegt die gute Nachricht. In ihm liegt die Kraft zur Errettung. In ihm ist Gottes Gerechtigkeit, durch die wir leben sollen. Sie ist in der Lage, Menschen wie Martin Luther, wie eine ganze Glaubensrichtung so tiefgründig zu verändern, dass wir nicht mehr dieselben sind. Es etwas in uns freisetzt, wozu keine andere Kraft in dieser Welt imstande ist, uns eine Heimat im Reich Gottes zu schenken. Aber Paulus sagt, dass dieses Evangelium etwas mit Glauben zu tun hat. Damit, worauf wir unser Leben bauen. Worauf baust du dein Leben? Fragt Paulus die Gemeinde in Rom. Und er sagt, es gibt nur zwei Baumaterialien, auf die du dein Leben aufbauen kannst. Es ist Glaube oder es ist Unglaube. Das sind die einzigen Materialien, auf die du dein Leben aufbauen kannst. Es gibt nichts anderes und eines davon wählst du. Also Glaube oder Unglaube, das ist hier heute die Frage. Und wir wollen uns fragen, was es bedeutet, ein Leben in Glauben und was bedeutet, ein Leben nicht in Glauben zu leben. Und in den ersten beiden Kapiteln, 1 und 2, da widmet Paulus sich dem Unglauben. Und ich kann euch sagen, das sind keine zwei schönen Kapitel. Denn in diesen Kapiteln, besonders im ersten Kapitel, malt Paulus ein sehr düsteres Bild von Menschen, die ihr Leben auf Unglauben bauen. Gerade eben schwärmte er noch vom Evangelium, von ihrer Kraft, die sie freisetzt. Und jetzt kommt aber ein Nämlich. Lass uns mal reinschauen. Vers 18. Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen. Und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Also wenn Paulus vom Evangelium spricht, dann sagt er, das ist nicht einfach irgendwas Tolles für dein Leben. Ist es. Und es ist auch nicht etwas, was du brauchst, um noch mehr glücklich zu werden. Es macht glücklich. Aber Paulus sagt in diesen Versen, ohne diese Botschaft bist du Gottes Zorn ausgesetzt. Ohne die gute Nachricht in deinem Leben bist du Gottes Zorn ausgesetzt. Und Paulus sagt, Gottes Zorn ist eine Realität. Am Ende der Zeit, wenn er Gericht halten wird, aber auch schon heute in dieser Welt. Und wenn wir diesen Zorn Gottes nicht verstehen, sagt er, dann wirst du auch das Besondere, das Wunderschöne an diesem Evangelium nicht verstehen. Und er führt fort, woher kommt dieser Zorn? Er wird dadurch provoziert, dass Menschen ihn nicht ehren, dass sie seinen Willen missachten und ungerecht leben. Und egal ob rebellisch oder einfach ignorant, es ist dasselbe. Und die erste Gruppe stellt sich ganz bewusst gegen Gott. Und vielleicht kennst du nicht Gott und du fragst dich gerade, wie soll ich mich gegen Gott stellen? Oder wie soll ich Gott ehren, wenn ich den gar nicht kenne? Das war wahrscheinlich ein Einwand, den die Römer hätten bringen können. Und Paulus sagt aber, nee, so läuft das nicht. Denn Menschen wussten zu aller Zeiten, dass es Gott gibt. Weil Gottes Schöpfung, diese Erde und alles, was auf ihr gemacht ist, von ihm zeugt. Seinen Fingerabdruck enthält, du übrigens auch. Diese Schöpfung und diese Welt, du und ich, die Kinder, die wir gerade eben gesegnet haben und die Familien, sie zeugen von Gott. Und vielleicht magst du diese Wahrheit leugnen. Vielleicht magst du sie verdrängen oder nicht wahrhaben. Vielleicht magst du auch einfach diesen Gott nicht. Aber es gibt keinen, der über diese Erde gegangen ist, sagt Paulus, der leugnen kann, dass hinter dieser Welt, wie wunderbar und komplex sie ist, ein Schöpfer steckt. Und deswegen hat auch kein Mensch eine Entschuldigung vor Gott. Aber es bleibt nicht einfach nur dabei, dass wir Gott nicht die Ehre geben wollen oder uns weigern, sondern die Weigerung, Gott die Ehre zu geben, hat Folgen. Wir verzichten nicht nur einfach darauf, Gott die Ehre zu geben, sondern statt die Herrlichkeit, die Gott uns geben wollte, geben wir etwas anderem die Ehre. Dem Geschaffenen, sagt Paulus. Wir haben Gottes Herrlichkeit gegen Vergängliches getauscht. Und die Folge daraus ist, dass Menschen, die gottlos leben, sich in sinnlosen Dingen verlieren und ihr Herz wird verfinstert. So düster, sagt Gott. Es ist nicht einfach etwas, dir fehlt etwas im Leben, sondern Paulus sagt, wenn du dein Leben auf Unglauben baust, gottlos, dann fehlt dir nicht nur etwas, sondern dein Leben ist verfinstert. Und aus Gottes Perspektive ist das dumm. Er nennt die Leute, die so leben, ihr Leben so bauen, er nennt sie Narren. Denn sie verrennen sich in Dingen, die ihnen gar nicht das geben können, wonach sich ihr Herz eigentlich sehnt. Sondern sie werden dadurch sogar geschändet, sagt Paulus. Das, was sie verehren, das, was sie nachjagen, das kann ihren Hunger nicht stillen und dadurch kommt ein Überverlangen nach immer mehr. Und Paulus sagt, das ist die Tragödie der Menschheit, die angestrengt versucht, etwas zu finden, aber nicht fündig wird, anstatt sich von diesem Gott, der diese Welt gemacht hat, dich und mich, sich beschenken zu lassen. Lass uns mal einen Klassiker nehmen. Vielleicht bist du das sogar. Ein Mensch, eine Person, die ihr Leben auf die Karriere aufbaut. Hey, es gibt ihm Sinn. Es gibt Bedeutung. Es bringt die Person zur Hochleistung. Aber alles andere muss sich unterordnen. Und wisst ihr, was das Schlimmste wäre, was dieser Person jetzt passieren würde? Eine Beförderung zu bekommen. Denn diese Beförderung würde diese Person darin nur bestätigen oder bestärken, dass sie darin ihr Glück findet. Ohne eigentlich zu merken, dass die Familie, Freunde, Frau und Kinder darunter leiden oder sogar Beziehungen kaputt gehen. Klingt ein bisschen dramatisch, ist es auch. Ein Freund von mir, ich nenne seinen Namen nicht, er geht ja auch nicht in die Gemeinde, er ist auch kein Christ. Er hat seine Karriere in einer der größten Unternehmen in Deutschland gestartet. Und als er mit seinen Vorgesetzten sprach und er ihm so ein bisschen erzählt hat, wo er gerne hinwollen würde, da sagte sein Chef zu ihm, hör mir gut zu, diese Firma kostet dich deine erste Ehe. Aber sie verschafft dir auch deine zweite Ehe. Ist krass, oder? Für die war das ganz normal. Wer sein Leben auf Karriere aufbaut, das der Lebensinhalt ist, es wird dich etwas kosten. Und du merkst es vielleicht gar nicht. Und genau darin zeigt sich Gottes Zorn in der Gegenwart, sagt Paulus. Nämlich, dass Gott den Menschen, die sich von ihm abwenden, ihren Begierden überlässt. Und man mag denken, ja, dann lässt das Gott halt so zu, aber ein liebender Gott, der Menschen, die er liebt, seinen Begierden überlässt, das ist die größte Strafe, die wir uns vorstellen können. Anstatt Segen im Leben zu erfahren, wählen Menschen etwas, das ihnen das nicht geben kann, was ihr Herz eigentlich braucht. Und sie brauchen immer mehr und am Ende ruiniert es ihr Leben. Wisst ihr, das Problem ist nicht, dass wir ein Überverlangen haben nach schlechten Dingen. Das gibt's auch. Sondern das Problem, das Paulus hier auch beschreibt, ist, dass wir ein Überverlangen haben nach guten Dingen. Aber uns doch am Ende nicht das geben können, was wir brauchen. Ich werde da nicht weiter drauf eingehen, aber ich möchte euch trotzdem die Folgen vorlesen, die Paulus uns hier schildert. Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie sind voll von Neid. Sie morden, streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen. Sie wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen. Und egal wie stark oder weniger stark dies ausgeprägt sein mag bei dir, das Ergebnis ist dasselbe. Wir bauen auf etwas anderes als das Evangelium. Und wisst ihr, was das Harte an diesem ersten Kapitel ist? Ich glaube, dass wir uns, jeder von uns, ein Stück weit dort wiederfinden. In einem dieser Dinge, wo wir merken, wow, das betrifft auch mein Leben. Aber ihr Lieben, wir haben erst Kapitel 1 geschafft. Paulus ist noch nicht fertig. Er zeigt die andere Seite des Unglaubens. Ich meine, es fällt nicht schwer, wenn wir in diese Welt schauen, das zu bejahen, was Paulus dort beschreibt, oder? Was so in der Welt passiert, wie Menschen miteinander umgehen, was es für negative Folgen hat. Und vielleicht sitzt du hier und sagst du ganz genau, Paulus, Amen. Diese Menschen, diese Bösen, wie können sie nur? Wie können sie dich nicht ehren und wie können sie so einen Weg einschlagen? Aber mich, na, dich und mich kann Paulus ja nicht meinen. Denn du und ich, wir sind doch schließlich Menschen, die versuchen aufrichtig vor Gott zu leben. Ne? Lass mal gucken, was Paulus dazu sagt. Aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, also das, was Paulus vorher aufgezählt hat, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selbst das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Paulus sagt uns hier, kein Mensch, egal wie gut unsere Ansätze sind, wird seinen eigenen Maßstäben gerecht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei den Dingen, wo du dir einen Fehltritt erlaubst, dass du ganz schnell plausible Entschuldigung findest? Oh ja, heute war ich richtig müde. Deswegen bin ich ausgerastet. Oder ich bin aktuell total gestresst, überfordert. Oder hey, die andere Person hat mich total provoziert, sonst hätte ich nie so reagiert. Das Interessante ist, wir gestehen uns immer diese besonderen Umstände ein, die das entschuldigen, aber bei anderen fällt uns das viel schwerer, anderen Menschen das einzugestehen. Hey, wie leicht steigern wir uns in selbstgerechte Empörung über das Verhalten von Menschen, wie sie uns gegenüber auftreten, wie sie sich uns gegenüber verhalten. Aber wenn wir das tun, dann merken wir, hey, ja, ist einfach blöd heute gelaufen. Hey, ein Leben, das kann ganz gut und fromm aussehen, ganz gute Dinge behalten, zumindest aus der eigenen Perspektive. Doch Paulus sagt, auch diese Menschen, die versuchen fromm zu leben, Gutes zu tun, sie haben ein genauso uneinsichtiges Herz wie die aus dem ersten Kapitel. Auch ihr Glaube lädt Gottes Zorn auf sich, weil sie auf etwas aufbauen, das ihr Leben nicht halten kann, nämlich ihre Selbstgerechtigkeit. Äußerlich ist das ganz schwer zu erkennen. Wenn du so in die Welt schaust, dann wirst du Menschen sehen, die tun viel bessere Dinge als Christen. Es ist also gar nicht so leicht zu erkennen, aber auch ein Selbstgerechter tut gute Dinge, sagt Paulus. Er tut gute Dinge, aber er tut sie mit einer selbstgerechten Gesinnung. Eine Haltung, die eigentlich nur die eigenen Wünsche will und die eigene Ehre sucht. Und die Bibel nennt das Stolz. Und so führt Paulus an seine eigenen Gefolgsleute, Paulus war ja ursprünglich ein Jude, führt er einige Punkte auf, die er an den Juden in der Gemeinde in Rom zu kritisieren hat. Er sagt, sie sind stolz, weil sie Juden sind. Sie sind stolz, weil sie Gottes Wort haben. Sie sind stolz, weil sie dadurch gute Entscheidungen treffen können. Und sie sind stolz, weil sie zu Gottes Volk gehören. Man könnte da auch einfach Christ reinsetzen. Wäre dasselbe. An sich Dinge, die nicht per se schlecht sind, wie im ersten Kapitel, aber sie vermitteln eine falsche Sicherheit, weil sie darauf bauen. Der Moralismus, der ist so weit verbreitet. Wisst ihr, wir Menschen, wir vergleichen uns mit anderen. Hat jemand mal von euch Deutschland sucht das Supertalent geguckt? Ich glaube, jetzt ist die 357. Staffel am Start. Und die ersten hat man ab und zu noch ein bisschen reingeguckt. Und wisst ihr, warum die Leute das geguckt haben? Besonders diese Anfangssendungen. Weil da Leute waren, die waren so schlecht und sie haben sich dadurch besser gefühlt. Boah, wenn der da singt, dann bin ich ja Celine Dion. Und so sind wir Menschen. So ticken wir Menschen. Wir vergleichen uns mit anderen, um für uns festzustellen, ich bin nicht perfekt, na klar, aber als der bin ich schon besser. Und wenn es einen Gott geben würde, und der uns beide vergleichen würde, ich bin mir sicher, Gott würde mich annehmen. Ich versuche zumindest Gutes zu tun. Und auch im christlichen Glauben ist das weit verbreitet. Hey, ich glaube an Gott. Ich lese die Bibel. Ich versuche mich daran zu orientieren. Ich arbeite sogar in der Gemeinde mit und hey, jeden Sonntag sieht Daniel mich hier in den Reihen sitzen. Also wenn Gott einen hat, den er für gut halten kann, dann doch mich, oder? Doch Paulus stellt hier eine Frage. Was ist dein Motiv? Tust du es, um ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein, weil es sich so gehört oder Gott glücklich zu stellen? Auf was verlässt du dich, um in deinem Leben Anerkennung und Sinn zu finden? Diese Frage stellt uns Paulus heute Morgen. Auf was verlässt du dich, um in deinem Leben Anerkennung und Sinn zu bekommen? Ist es deine Leistung, durch die du glaubst, vor Gott gut dazustehen? Paulus sagt, wenn du das tust, so gut und fromm das auch aussehen mag, du bist zum Scheitern verurteilt. Weil er, wie am Anfang gesagt, keiner seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Du willst vielleicht Gutes tun und du tust vielleicht auch gute Dinge, aber es hindert dein Herz nicht daran, zu sündigen und Schlechtes zu tun. Das Gute, was in unserem Leben ist, das überspielt eigentlich nur, wie es in unserem Herzen aussieht. Und Paulus sagt, egal ob du der Fromme bist oder der Unfromme, hey, beide sitzen im selben Boot, weil beide auf das Gleiche aufbauen. Es ist Unglauben, das Vertrauen in sich selbst. Und so leitet Paulus Kapitel 3 ein. Ich habe ganz kurz Vers 9 und 10 aufgegriffen. Dort sagt er, wir alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und Paulus sagt, es gibt dort keinen. Keiner ist nicht ein oder zwei oder zehn. Keiner, auch nicht einer. Und ihr Lieben, man kann nicht ein bisschen verloren sein. Verlorener als der andere. Die Bibel sagt, entweder du bist verloren oder du bist es nicht. Aber wir haben es geschafft, ihr Lieben. Paulus kommt und er benutzt dieses wunderschöne Wort. Aber, so schonungslos und ehrlich Paulus das Menschenbild malt. Und die Bibel sagt, das ist die Realität. Das Evangelium wäre nicht das Evangelium, wenn es nur das uns zu sagen hätte. Aber gerade weil das die biblische Realität ist, sagt Paulus, strahlt das Evangelium umso heller und schöner. Und ich komme zum letzten Abschnitt. Dort sagt Paulus, jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Paulus sagt uns, es gibt keinen, der auch nur ansatzweise Gott etwas vorzuweisen hat. Aber jetzt, sagt Paulus, aber jetzt, zum ersten und zum letzten Mal hat Gott einen Zugang gezeigt, den die Welt noch nicht kannte. Eine göttliche Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit selbst, die er uns schenkt. Das Evangelium sagt uns, Gott hat eine perfekte Gerechtigkeit für uns geschaffen, die er uns anbietet, durch die wir seinen Zorn entgehen, durch die wir von ihm angenommen sind und uns seine Kinder nennen, weil wir gerecht vor ihm stehen. Das ist das Einzigartige am christlichen Glauben, der alles auf den Kopf stellt, was alle Religionen und Weltanschauungen glauben. Die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Glaube, der Gottes Gerechtigkeit empfängt, ist nicht einfach ein Glaube, sondern er richtet sich auf Jesus. Er richtet sich voll und ganz auf Jesus. Es zählt nicht, dass du irgendwie einen Glauben hast, sondern Paulus sagt, das, was zählt, ist, worauf du deinen Glauben richtest. Und das Einzige, was zählt, das Einzige, was in der Lage ist, dein Leben zu tragen, ist es, auf diese Botschaft zu gründen, Jesus, den Gekreuzigten, der sein Leben gab, damit wir von dieser Macht der Sünde frei werden. Und Paulus sagt noch etwas weiteres und die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Weil dieser Glaube im Tun von Jesus Christus gründet, erlangen wir dies nicht durch eigenes Tun. Paulus sagt, ganz unverdient, geschenkt und rein allein aus Gnade. Wisst ihr, dass das eine Zumutung ist? Allein aus Gnade? Denn was sagt das dir und mir heute Morgen? Du und ich, wir sind nicht in der Lage. Du und ich, wir sind Nieten. Du und ich, wir sind so bedürftig, dass das Einzige, was uns retten kann, das Einzige, was uns gerecht vor Gott machen kann, ist Gottes Gnade. Das trifft unser Ego. Auch uns Christen. Ich merke immer wieder, wie eigentlich einfach diese Botschaft ist und doch so schwer, dass mein Leben wirklich darauf steht, weil es mein Ego trifft. Aber es wird noch schlimmer. Da ist dieser Mensch, der sich von Gott abwendet. Er tritt Gott mit Füßen. Er sagt, alles, was deins ist, das gehört mir. Das ist nicht deins, das ist meins. Er legt seinen eigenen Weg zu seinem Verderben. Und was tut Gott? Er erniedrigt sich. Er wird Mensch. Er lebt dieses Leben und zeigt uns ein makelloses Leben, wie sich Gott gedacht hat. Er hilft unzähligen Menschen, heilt sie, bringt Hoffnung, bringt Freude. Aber dann stirbt er den bitterlichsten Tod am Kreuz. Aber er tut das nicht, weil es ihn schlecht getroffen hat, weil Menschen ihn Böses wollten. Nein, er tut es stellvertretend für uns, damit wir erlöst sind von dieser Macht der Sünde, dass wir frei sind und nun gerecht vor Gott stehen. Wisst ihr, ich habe ja lange Zeit Jugendarbeit gemacht und oft haben Jugendliche mir erzählt, hey Daniel, ich habe keine besondere Geschichte mit Jesus. Ich bin von aufgewachsen, ich habe mich früh für Jesus entschieden, ich habe nichts Verrücktes gemacht oder sowas. Aber Gott, der Schöpfer der Welt, der vollkommen gut ist, gerecht, der allen Grund hat, seinen Zorn über uns auszugießen, geht diesen Weg für dich, um dich aus dieser Gefangenschaft und Verlorenheit herauszukaufen. Er befreit dich, indem er den Zorn, der auf uns eigentlich geladen ist, auf sich selbst lädt. Er gibt seinen Sohn und gibt darin dir und mir alles, was er hat, das Wertvollste. Ihr Lieben, es gibt keine größere Geschichte als die von dem Evangelium von Jesus Christus. Wenn du glaubst, deine Geschichte mit Jesus ist nicht besonders, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Er hat das Größte und Unvorstellbarste für dich getan. Und das zu verstehen, das in sein Herz zu lassen, darauf sein Leben zu bauen, Paulus sagt, ihr Lieben, das ist das Einzige, was trägt und das ist, was einen Unterschied macht. Wisst ihr, es ist leicht, an einen Gott zu glauben, der liebt. Es ist leicht, auch wenn wir in die Schöpfung schauen, daran zu glauben, dass es einen Gott gibt, der das hier alles gemacht hat. Sogar ist es leicht, vor einem Gott Ehrfurcht zu haben, der über einem steht. Und trotzdem ist es so leicht darin, sein Vertrauen, sein Glauben auf das eigene Können zu setzen. Und wisst ihr, es ist unglaublich schwer, sich einzugestehen, was die Bibel über uns sagt. Kapitel 1 und 2 spricht von dir und mir. Es ist schwer, sich einzugestehen, dass wir sind und dass das einzige Vertrauen, unsere einzige Hoffnung, die wir haben, es ist, auf Jesus Christus zu bauen, der für uns am Kreuz gestorben ist. Nichts mehr von sich selbst zu erwarten, aber seine ganze Hoffnung und sein ganzes Vertrauen in Jesus zu setzen. Und so möchte ich mit dir Anfangsfrage abschließen. Worauf baust du dein Leben? Es ist die wichtigste Frage, sagt Paulus, für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, triff diese Antwort nicht zu schnell, theoretisch, sondern schau in dein Leben und schau, was dein Leben widerspiegelt. Worauf baust du dein Leben? Hey, ist so schön, so hart diese Botschaft ist, womit Paulus anfängt. Das Evangelium lädt uns ein, glaube an die gute Nachricht. Setz dein ganzes Vertrauen darauf. Und wenn du das tust, hast du ein Fundament für dein Leben, das Gottes Zorn abwendet, das dich freispricht und gerecht vor Gott macht und auf dem du ein Leben aufbauen kannst, das von Gottes Führung und Gerechtigkeit geprägt ist. Das ist das Christentum. Dazu gilt dich Gott heute Morgen ein. Ob du schon lange Christ bist oder ob du Jesus Christus noch gar nicht kennst. Diese Botschaft gilt uns allen. Und Jesus fragt uns heute Morgen, worauf baust du? Worauf baust du dein Leben? Versuch es nicht in sinnlosen Dingen zu tun, sondern baue es auf das, was wirklich die Kraft hat, dich frei zu machen und dir eine Heimat im Reich Gottes zu geben. Wir singen jetzt noch ein Lied und an den Seiten werden Beter für dich bereitstehen. Vielleicht möchtest du heute neu eine Entscheidung treffen, ganz neu für das Evangelium. Oder du weißt gar nichts von Jesus und du sagst, hey, ich möchte mehr davon wissen. Ich möchte dich ermutigen, reagiere darauf. Es ist die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Ich möchte noch beten. Jesus, es ist hart zu hören, Herr, wie es in unserem Herzen aussieht. Es ist hart zu hören, dass wir manchmal Gutes wollen und doch unser Herz von so viel Schlechtem erfüllt ist, Herr. Aber, Jesus, du hast einen Weg geschaffen, einen Weg, Herr, der uns frei macht, einen Weg geschaffen, der uns Leben schenkt, allein aus Gnade. Und das ist dein Evangelium. Jesus, ich danke dir, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, um diesen Schatz uns heute ganz neu offen zu legen. Und ich bete, Herr, dass du uns zeigst, was dieser Schatz für uns bedeutet. Dass wir uns nicht abkämpfen müssen, zu versuchen, gerecht vor dir zu sein, sondern dass du uns das in deiner Gnade schenkst und dass das alles in unserem Leben verändert. Ich bete, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen uns zeigst, wo wir auf andere Dinge bauen als auf dich. Bitte hilf uns, deine Freiheit zu erfahren. Danke, dass du uns dazu einlädst. Amen.